Agora Verkehrswende wird 10 Jahre alt. 10 Jahre, in denen sich bei Elektromobilität, Städten, Infrastruktur und Regulierung viel bewegt hat. Gleichzeitig wirkt die Verkehrswende heute erstaunlich unsicher. Verbrennerdebatten, verunsicherte Kunden, Industrie unter Druck und China auf der Überholspur. Deshalb die Frage, feiern wir einen Durchbruch oder stehen wir mitten in einer Transformation, der gerade ein bisschen der Kompass fehlt? Das bespreche ich heute mit Christian Hochfeld, dem Direktor von Agora Verkehrswende. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von OMI, die Nummer 1 Ladelösung für zu Hause. Mein Name ist Peter Schwierz und ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zu E-Mobility Insights, der Podcast von Electriv. Und wir gehen auch gleich rein in das Gespräch mit Christian Hochfeld, den ich ein paar Tage vor seiner großen Jubiläumsfeier in seinem Büro in Berlin besucht habe. Christian, die Agora Verkehrswende wird 10 Jahre alt. Gleichzeitig haben wir über 50 Millionen Pkw im Bestand, eine verunsicherte E-Auto-Politik und neue Verbrennerdebatten, die einfach nicht aufhören wollen. Also ganz zugespitzt gefragt hier zum Einstieg, ist die Verkehrswende gescheitert?
Nein, also gerade jetzt auch nochmal mit dem Blick zurück auf die vergangenen 10 Jahre, wo standen wir vor 10 Jahren, wo stehen wir heute, glaube ich, gibt's viel Grund zu sagen, dass wir schon erhebliche Fortschritte gemacht haben. Aber ich würde es mal so bezeichnen, wir haben 10 Jahre das Suboptimale optimiert und haben im Prinzip an einem System gearbeitet, einer Verkehrs- und einer Klimapolitik im Verkehr, die viele falsche Anreize setzt. Und da haben wir neue Dinge draufgesetzt und zusätzliche Dinge ergänzt, ohne dass wir die alten abgeräumt haben oder reformiert haben. Und dementsprechend, glaube ich, sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir, du hast es angesprochen, so ein bisschen Orientierung, Kompass und Karte verloren zu haben scheinen, ja, oder dass wir nicht genau wissen, wie wir jetzt weitermachen oder wie es weitergeht. Das heißt, wir wissen es eigentlich schon, aber wir trauen uns nicht, diese nächsten Schritte zu gehen. Grundsätzlich ist es halt überhaupt keine Option, darüber nachzudenken, dass die Verkehrswende scheitern könnte, weil wir haben mal die erste Publikation damals vor 10 Jahren genannt, mit der Verkehrswende die Mobilität von morgen sichern. Und wir sehen eigentlich über die letzten 10 Jahre, dass es um nichts anderes geht, als um die größte Verkehrs- und Modernisierungsoffensive für den Verkehrssektor, die notwendig ist, um zukünftig mobil zu sein und die notwendig ist, inzwischen auch könnten wir fast diesen Titel ergänzen und so würden wir ihn wahrscheinlich heute auch ergänzen, nicht nur die Mobilität in Europa von morgen zu sichern, sondern auch den Industriestandort Deutschland und Europa sichern. Und dementsprechend ist Scheitern überhaupt keine Option. Wir sind sicherlich unzufrieden über die Geschwindigkeit, aber das heißt, es geht einfach weiter. Und irgendwann, glaube ich, werden wir hoffentlich auch diesen Moment haben, wo wir den Durchbruch schaffen und es dann etwas leichter geht, als es in den letzten 10 Jahren ging.
War natürlich maximal frech von mir, 5 Tage vor eurer Jubiläumsfeier zu fragen, ob die Verkehrswende gescheitert ist. Wenn du jetzt so ein bisschen auf das schaust, was erreicht worden ist, was ist denn real aus Sicht von dir und Agora Verkehrswende sichtbar geworden, wenn wir mal in Deutschland bleiben?
Es ist sicherlich sichtbar, dass wir es geschafft haben, zumindest mal im Pkw-Bereich den Hochlauf der Elektromobilität nun auch voranzubringen. Und gerade in den letzten 1-2 Jahren sehen wir, dass wir sehr, sehr bald an einen Punkt kommen werden in den nächsten 1-3 Jahren, an dem nicht mehr die Politik die Elektromobilität im Pkw treiben wird, sondern indem der Markt es machen wird, wie es heutzutage auch schon in China und in anderen Orten dieser Welt ist. Das ist sicherlich, glaube ich, wenn man überlegt, wo standen wir vor 10 Jahren mit einer katastrophalen Dieselgate-Krise, mit einer absoluten Sackgasse für eine Technologie in eine klimaneutrale Welt, schon ein großer Fortschritt. Dass wir noch weiter sein könnten, steht vollkommen außer Frage. Aber wir sind Weltmeister da drin, uns das zu zerreden, dass wir das eigentlich geschafft haben. Was ich auch wahrnehme, ist bei dieser ganzen Debatte, du hattest es auch das angesprochen, wir reden wieder viel über Technologieneutralität, wieder nochmal über Alternativen, nochmal über den Verbrenner. Das wird auch noch so weitergehen. It's never a done deal, bis der letzte Verbrenner wahrscheinlich wirklich vom Markt ist irgendwann. Aber ich merke trotzdem, dass ich in den Kreisen, in denen wir hauptsächlich unterwegs sind, also ich sag mal im politischen Umfeld, im politischen, nicht nur Berlin, sondern in den politischen Arenen dieser Welt, ja, sei es international, in Brüssel, Berlin, dass sich trotzdem auch durchsetzt, es ist die Elektromobilität. Und die Zukunft des Verkehrs, des Straßenverkehrs, ist zu ganz, ganz großen Teilen batterieelektrisch. Alles andere ist ein Hiccup und es ist auch nochmal ein Hinweis, dass wir auch andere Nischen haben werden. Aber der Großteil ist elektrisch und das ist ein großer Erfolg. Aber das ist ja nicht nur die Verkehrswende, das ist ja nur ein Teil, das ist die Antriebswende.
Aber lass uns da kurz bleiben, weil du auch Dieselgate angesprochen hast. Und ich kann mich noch erinnern, als Volkswagen dann sich das alles eingestanden hat und dann irgendwann so Richtung Elektromobilität dann doch ernsthaft hergegangen ist, da hat man dich gerne eingeladen und dann konntest du hier gar nicht so weit entfernt im Volkswagen-Forum Berlin quasi Transformationsreden halten und so. Das war eine ganz neue Kommunikation auch bei Volkswagen. Hat man die Agora auch so ein bisschen ausgenutzt für die eigene Propaganda? Wie hast du das empfunden?
Ich würde sagen, wenn ich den Volkswagen-Konzern weltweit anschaue, fühle ich mich heute sehr ernst genommen, dass es unheimlich schwer ist, ein Konzern mit so vielen verschiedenen Marken und verschiedenen Produkten in die Elektromobilität und auch in die autonome Fahrweise und autonome Fahrzeugwelt zu überführen, steht außer Frage. Aber dass dieser Konzern immer auch jetzt sagt, seine alte Führung und auch seine neue Führung, die Zukunft des Verkehrs ist elektrisch, da fühle ich mich nicht missbraucht. Im Gegenteil, vielleicht hat man Anstöße von außen gebraucht. Ich glaube aber, dass die Anstöße eher von innen kamen tatsächlich, weil man auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu motivieren musste nach dem Dieselgate-Skandal, dass sie auch was Gutes tun, indem sie Autos produzieren und Autos produzieren, die dem Klima nicht schaden. Also von daher habe ich damals wie heute nie das Gefühl gehabt, jetzt da ausgenutzt zu werden. Und das sehe ich auch heute nicht so.
Dann ist ja gut. Dann lass uns zurückkommen zu den anderen Ebenen. Antriebswende ist ja natürlich mein großes Thema mit der Elektromobilität. Aber ganz viel von der Verkehrswende passiert ja in den Kommunen, muss lokal umgesetzt werden. Wir haben das in Berlin gesehen. Ne? Da gab es mal einen Senat, der hat viel getan in Richtung Radverkehr. Jetzt ist mal wieder ein Stück zurückgerudert unter einem CDU-Senat. Ne? Da wird jetzt wieder die Straße favorisiert, habe ich zumindest das Gefühl. Was hat sich kommunal verändert in den letzten 10 Jahren?
Ich glaube, dass kommunal wahrscheinlich am meisten passiert ist, auch in den Köpfen. Warum? Weil Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung und gerade Verkehrsverwaltung und Verkehrsgestaltung, wie wir auch gerne lieber sagen, findet in den Köpfen statt, startet in den Köpfen und hat sich wirklich von Grund auf verändert. Da geht es gar nicht so sehr um das Thema Klimaschutz, sondern es geht darum, unsere Kommunen, die Orte, an denen wir uns täglich bewegen und in denen wir täglich unterwegs sind und leben, attraktiv zu gestalten und lebenswert zu gestalten für die Zukunft, um auch noch Städten für die Begegnung miteinander zu haben, gerade in einer Welt, in der wir sonst in digitale, sage ich mal, Isolationshafte eigentlich abgleiten. Und das ist etwas, was sozusagen, wo sich durchgesetzt hat, dass die autogerechte Stadt, die autogerechte Kommune ein Ende gefunden hat. Und dass es jetzt darum geht, einerseits die Verkehrsträger gleich zu gewichten, auch gleich zu bewerten und auch gleichberechtigt zu sehen. Auch zu sehen, dass viele Menschen, Familien kein Auto haben möchten oder auch kein Auto haben können oder zumindest nicht zur Verfügung haben. Aus Altersgründen, aus finanziellen Gründen, aus welchen Gründen auch immer. Aber dass wir auch eine große Anzahl von Menschen haben, die nicht mit dem PKW unterwegs sind und dass die gleichberechtigt in der Stadt unterwegs sein müssen. Das alles, glaube ich, hat sich durchgesetzt. Und zwar, das ist das schöne Partei. Übergreifend. Da geht es nicht darum, dass, sage ich mal, die Verkehrswende ein grünes Thema oder ein rotes oder ein schwarzes oder ein blaues Thema ist, sondern es ist ein Thema, was zu lösen ist und was pragmatisch in der Kommunalpolitik gelöst wird, egal von welcher Partei. Sodass wir auf der kommunalen Ebene eigentlich wahrscheinlich am wenigsten einen Parteienstreit haben, was für die Verkehrswende einfach tödlich ist, wenn wir das als Parteithema begreifen, sondern es ist ein Thema, was wir lösen müssen, egal in welchem Partei Lager oder parteilichen und politischen Lager wir uns befinden. Und da hat sich sehr, sehr viel getan. Und das hat sich am Ende 2025 nach langer, langer Zeit in einem Gesetz eigentlich, finde ich, widergespiegelt, nämlich in der wirklich grundlegenden, ich finde schon grundlegenden Reform des Straßenverkehrsgesetzes, was den Kommunen mehr Freiraum einräumt, Geschwindigkeit im städtischen Verkehr anzupassen, den öffentlichen Verkehr zu bevorzugen, Fahrradverkehr Verkehr auszubauen und den öffentlichen Raum aufzuwerten. Und das ist etwas, es hätte auch da viel mehr sein können, auch aus unserer Sicht, ja. Aber ich denke, da sind wir wirklich einen großen Schritt vorangekommen. Wir haben damals eine Initiative unterstützt, die Städteinitiative für lebenswertere Städte durch angepasste Geschwindigkeiten, sehr komplizierter Titel, den die damals hatte. Das waren 6 Städte, die das ins Leben gerufen haben, die wir unterstützt haben, dann diese Initiative bekannt zu machen und auszuweiten. Und innerhalb eines Jahres wurden daraus 1000 Kommunen, die in ihren Gemeinden und Städten Ratsbeschlüsse herbeigeführt haben, dass man mehr Freiheit möchte bei der Einrichtung von Zonen für Tempo 30. Und in diesen 1000 Städten haben mehr als die Hälfte und wohnen mehr als die Hälfte der Bundesbevölkerung. Und die werden regiert von Schwarz bis Grün, parteilos, Rot oder von den Piraten, egal. Das zeigt, wie groß sozusagen der Bedarf ist. Das zeigt aber auch, wie groß der Wille ist, etwas zu verändern. Und das werden wir auch in den Kommunen in Zukunft noch sehen.
Man sieht ja auch in Bologna, wo Tempo 30 eingeführt wurde und es plötzlich keine Toten mehr gibt. Absolut. Im Verkehrsraum.
Helsinki hat das erste Mal in einem Jahr, in einem Kalenderjahr, keinen Verkehrstoten.
Auch da Vision Zero. Die skandinavischen Städte ja uns ohnehin immer schon voraus gewesen, aber auch Megacities wie Paris, die Sachen Mobilität ganz neu denken, die holländischen Städte, jetzt auch Barcelona. Warum hat das in Deutschland, ich habe dich gerade optimistisch erlebt, aber es hat ja doch lange gedauert, bis diese Einsicht hier so durchgesickert ist. War das Autogehen bei deutschen Verkehrs- oder Stadtgestaltern zu stark ausgeprägt?
Ja, wir haben seit den 20er Jahren dem Leitbild praktisch der autogerechten Stadt auch gehuldigt. Und gerade leider dann natürlich auch durch die katastrophalen Folgen des Zweiten Weltkriegs. Es gab eine enorme Aufbauphase in den 50er Jahren. Also genau in der Phase, wo sozusagen der Peak dieses Thema Autozentriertheit, Autogerechtigkeit unserer Kommunen da war, dass danach auch geplant und umgesetzt worden ist. Und wir sehen das auch und wir haben das gesehen in vielen Kommunen, auch eben in den angesprochenen skandinavischen Kommunen, Kopenhagen, Amsterdam. Die sind auch nicht über Nacht zu Vorbildern der Verkehrswende geworden, sondern das hat 20, 30, 40 Jahre gedauert. Und bei uns dauert es halt auch noch. Wir haben halt spät angefangen, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir sind spät zu der Erkenntnis gekommen, aber ich bin optimistisch, dass das in den nächsten Jahren noch weitergeht.
Um nochmal auf dieses Bild von dir zurückzukommen, so ein bisschen Kompass und Karte fehlen bei der Verkehrswende. Ich erlebe dich sozusagen im Lokalen, hast du eine optimistische Sicht auf die Dinge. Auf der Bundesebene wird es schnell wieder schwammig, ne? Da fördert man zum einen die Elektromobilität, zum anderen gibt man Tankrabatt, passt ja alles vorne und hinten nicht zusammen. Wer hat denn da jetzt eigentlich Kompass und Karte verloren oder ist es am Ende einfach nur so ein bisschen dieser fehlende politische Mut, gerade jetzt von so einer GroKo auch mal Unangenehmes einfach mal durchzusetzen?
Nein, ich glaube, das ist wirklich im Moment etwas, wo große Unsicherheit da ist und wo die Frage ist, ist das der richtige Weg und wagen wir den Sprung jetzt vom 10-Meter-Brett? Und da gibt es jetzt einfach ein Zögern und auch gegensätzliche Trends und auch gegensätzliche Meinungen noch, was das Richtige wäre, zu warten, zu verzögern oder das Ganze schnell hinter sich zu bringen. Und ich glaube, jeder, der schon mal auf einen 10-Meter-Turm geklettert ist und entweder gesprungen ist oder am Ende die Leiter wieder zurückgenommen hat, weiß, je länger ich oben stehe, umso schwerer wird es zu springen. Und so ist es bei der Verkehrswende auch. Am Ende des Tages ist es so, das bleibt ein 10-Meter-Sprung. Und das Becken kommt nicht näher.
Um bei dem Bild mal kurz zu bleiben, warum traut man sich denn nicht zu springen oder auch wieder runter zu klettern, weil da unten die AfD wartet?
Nein, ich glaube, das ist etwas, was auch wieder was Positives und was Negatives zur gleichen Zeit hat. Nämlich, wenn wir vor 10 Jahren noch über die Elektromobilität so auch ein bisschen als so technologische Spielwiese auch für die deutschen Hersteller gesprochen haben, ne, da ging es viel noch um die Frage, werden wir ein zusätzliches Segment einrichten, elektrisch? Das ist dann eher für die Gattin der Person und dessen, der einen großen Verbrenner fährt, der aber gerne auch sagt, dass in seiner Familie auch ein Elektroauto für den Stadtverkehr da ist. Also damals war das wirklich so überhaupt nicht erkannt, dass diese Technologie das gesamte Portfolio revolutionieren wird. Das tut es aber jetzt. Und damit ist aus der Elektromobilität und aus dem sozusagen aus der Transformation zur Elektromobilität und auch aus der Transformation zum automatisierten Fahren ist eine Existenzfrage für die deutsche Industrie geworden. Und da verstehe ich auch, gibt's viele, die uns einreden wollen, wenn wir wenig tun oder das Ganze langsam tun, ist es wirtschaftlich besser, als wenn wir jetzt sozusagen das hinter uns bringen und nach vorne endlich diesen Sprung vom 10-Meter-Turm wagen. Und wenn wir uns den Weltmarkt anschauen und insbesondere die Entwicklung in China, dann kann ich nur sagen, wir sollten hoch auf den Turm und springen, weil wir werden mit weiterer Verzögerung in der sozusagen Elektromobilität und im Umstellen des gesamten Systems auf Elektromobilität weiter zurückfallen. Und es wird mittel- und langfristig dem Standort nicht gut tun, je länger wir da oben auf dem Zehner stehen.
Wir sind bei den sprachlichen Bildern über der Folge. Heute steht ja auch Lost in Transformation so ein bisschen. Das Interessante ist ja bei dieser Transformation, dass selbst bei den einzelnen Unternehmen es völlig konträre Meinungen gibt. Und nehmen wir mal die deutschen Zulieferer, die auf der IAA wirklich das hohe Lied der Technologieoffenheit, alle gemeinsam im Übrigen, durchaus koordiniert angestimmt haben. Dann sprichst du mit der einen Abteilung, die möchte gerne noch länger Getriebe bauen für den Verbrenner. Und die nächste Abteilung ist aber schon im Elektromobilitätskosmos und sagt eigentlich, na, wir bräuchten eigentlich Technologieklarheit, um zu skalieren, weil sonst kommt der Chinese und übernimmt unser Geschäft, weil er viel schneller ist. Also selbst ein und dasselbe Unternehmen ist lost in transformation. Wie zur Hölle kann man das auflösen?
In meinen Augen geht das nur, wenn die politischen Rahmenbedingungen klar sind. Und warum sprechen wir so ein bisschen von diesem Thema Lost in Transformation? Also es kommt ja so ein bisschen von diesem Film, ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer den gesehen haben, Lost in Translation mit Bill Murray, wo er einmal in Japan in einem Hotel aufwacht und einfach nicht weiß, wo er ist. Und so ein bisschen ist das halt auch so in dieser Automobilwelt. Man weiß nicht, wo man ist und man weiß nicht, was zu tun ist und wo es jetzt lang geht. Und warum sind wir genau an der Stelle? Wir waren eigentlich fast schon vor 2 Jahren, würde ich sagen, einen Schritt weiter. Das alles stand auf Verbrenner aus, beziehungsweise Elektromobilität 100% in 2035. Es ging alles sehr klar in diese Richtung. Die politischen Rahmenbedingungen waren eigentlich klar gesetzt. Dementsprechend haben auch viele Unternehmen sich auf diesen Weg eingestellt. Investitionen gingen in diese Richtung und wir haben uns gefragt, wie schaffen wir es, sozusagen das Ökosystem so zu schaffen, dass es auch in 10 Jahren klappt. Und dann kamen Zweifel daran. Und wir haben die Diskussion bekommen um das Verwässern des europäischen und auch nationalen politischen Rahmens. Und was sehen wir denn dadurch? Erstens, ganz konkret mal als Beispiel, es gab eine große Umfrage von Fraunhofer jetzt in der Automobilindustrie, OEMs plus Zulieferindustrie, wo man eigentlich steht. 2/3 der Unternehmen haben gesagt, wir sind eigentlich auf dem Weg, dass wir 2035 mit dem Verbrenner ausleben können. Dann 1/3 sagt, wir sind noch nicht so weit und vielleicht 20% als Teil von diesem 1/3 sagen, wir haben noch gar nicht angefangen. Aber heißt es jetzt, wenn wir uns auf die auch noch einstellen, die nach 10 Jahren Diskussion noch nicht mal angefangen haben, weil sie nicht wissen, wo sie hin transformieren sollen, also wie lange sollen wir auf die denn noch warten und die bestrafen, die sich eigentlich schon darauf eingestellt haben? Und das ist das, was gerade passiert, dass wir die Unternehmen und auch Wirtschaftsakteure bestrafen, die eigentlich in diese Welt unterwegs sind und waren, dass die inzwischen Investitionen abschreiben müssen. Das sehen wir, es sind große Abschreibungen in der Automobilwelt im Spiel, dass wir Projekte, große Projekte, was Batteriezellfertigung oder die Zulieferketten von Batterien, Batteriewertschöpfungsketten angeht, dass wir all das verzögern, weil auf einmal die politischen Rahmenbedingungen unklar sind und wir geraten ins Schlingern. Und das zeigt ja, bei der Frage, brauchen wir eigentlich politische Rahmenbedingungen für diese Transformationen, die stabil sind, um Planungs- und Investitionssicherheit zu liefern, dass genau das der Fall war. Also ich zähle zu denen, die sagen, wir brauchen diese Planungs- und Investitionssicherheit, um dann auch diesen Weg gehen zu können. Und der ist dann auch sicher für die, die sozusagen damit auch ökonomisch Erfolg haben können.
Da sind wir uns ja absolut einig, Christian. Du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, dass jetzt Elektromobilität aus anderen Gründen erfolgreich ist. Das hat viel mit dem Iran-Konflikt zu tun. Kunden, die lange skeptisch waren, sind einfach aufgeschreckt von extrem hohen Diesel- und Benzinpreisen zum Elektroauto übergelaufen. Also ich erlebe das im Freundes- und Familienkreis. Man kann es nicht anders beschreiben. Die sind nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, auch nicht aus Klimaschutzgründen dahin gewechselt, sondern weil Benzin und Diesel so schweineteuer war. Muss Elektromobilität Elektromobilität eigentlich anders erzählt werden, nämlich über das Motiv oder Narrativ der wirtschaftlichen Vernunft und Unabhängigkeit?
Ich glaube, fast sagen zu können, alle Narrative führen zur Elektromobilität, um es mal so zu sagen. Also ich bin ganz sicher, wir brauchen mehr Narrative, nicht jetzt ganz andere, und wir sollten die anderen auch nicht aufgeben. Es macht auch aus Klimasicht weiterhin Sinn und es ist auch für viele Menschen wichtig, dass es klimaseitig Sinn macht. Aber wir kommen jetzt in eine Phase beim Hochlauf der Elektromobilität, wo wir die, sagen wir mal, Early Adopters, wie es so schön heißt, also die, die technologieaffin sind, die klimabewusst unterwegs sein wollen, die haben wir eigentlich ganz gut praktisch mit den 25% Anteil an Neuzulassungen, die wir jetzt sehen, monatlich abgedeckt. Aber wir wollen ja den nächsten Schritt gehen. Wir wollen, dass möglichst in 1 bis 2 Jahren, das wird schon eine große Herausforderung, aber eigentlich die Mehrheit der Fahrzeuge, die neu zugelassen sind, elektrisch sind. Also mehr als 50, 60, 70%. Das finde ich auch 1000-mal wichtiger als die Frage, werden wir 2035, 98, 97, 95 oder 100% elektromobil sein. Das interessiert zum Beispiel in Norwegen niemanden, ob die Zulassungsrate 98,1 oder 97,8 ist. Das Wichtige ist jetzt, die Rahmenbedingungen so zu stellen und die neuen Kunden zu gewinnen, denen jetzt die Technologie nicht mehr wichtig ist, sondern die wollen vernünftig, kostengünstig und bequem unterwegs sein und die wollen sowas haben wie ein Verbrennerauto. Das kann aber auch elektrisch inzwischen gefahren werden, mit der ähnlichen Bequemlichkeit zu geringeren Kosten, wenn man sich darauf einlässt. Und diese Hürde müssen wir überwinden. Und da bin ich zum Beispiel, jetzt man kann viel über die Art und Weise der Umsetzung streiten, aber da gucke ich durchaus nicht mit Neid, aber mit auch Anerkennung nach Österreich, wo das österreichische Verkehrsministerium eine Kampagne macht, wo sie mit den Mythen der Elektromobilität aufräumt, was die Kosten angeht, was die Reichweiten angeht, was die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur angeht, um den Menschen klarzumachen, das ist jetzt nicht mehr sozusagen Rocket Science, das ist auch nicht Verzicht, sondern das lässt sich genauso in den Alltag integrieren wie das wie der andere PKW und der normale oder ich will gar nicht mehr sagen der normale, sondern der alte Verbrenner-PKW. Und dementsprechend sprechen eigentlich so viele Argumente für Elektromobilität, dass wir auf jeden Fall diese Narrative auch nutzen sollten, und das Ökonomische ist da sicherlich wichtig. Mir kommt es immer sehr schwer über die Lippen. Ich höre das jetzt sehr oft, dass viele sagen, Trump sei der größte Förderer der Elektromobilität gewesen mit seinem Krieg im Iran. Offen gesprochen würde ich jetzt sagen, der Preis ist zu hoch. Ich hätte es mir wirklich anders lieber vorgestellt, und ich glaube auch, dass wir in Zukunft andere Argumente, viel mehr Argumente haben werden noch, um in und das Thema Elektromobilität attraktiv zu machen.
Alle Narrative führen am Ende zum Elektroauto. Das nehme ich mit. Und bei 40 Grad in Berlin sehen wir ja auch die Folgen der Klimaveränderung und spüren sie heute. Und deshalb machen wir jetzt einmal eine kurze Trinkpause und hören in der Zwischenzeit einmal die Werbung. Mit Omi, dem Ladestationshersteller aus England und Irland, wird Laden smarter, nachhaltiger und günstiger. Wie? Ganz einfach. Dank der intelligenten Ladefunktion, die in jede Omi Wallbox integriert ist, sorgt dafür, dass immer dann geladen wird, wenn der Strom am günstigsten ist. Die Einrichtung geht schnell und intuitiv mit der Omi-App. Das Auto und den Stromtarif eingeben, die persönlichen Präferenzen, um welche Uhrzeit das Auto je Wochentag geladen sein soll, festlegen, und die Wallbox macht automatisch den Rest. In wenigen Minuten installiert und mit integriertem PV-Überschussladen, MID-konformem Dienstwagenladen, 14A-Ready und vielen weiteren Funktionen. Omi Home Pro ist die Nummer 1 Wallbox für zu Hause. Omi wird übrigens geschrieben wie der Widerstand Ohm und ein E hinten dran. Und wenn du mehr erfahren willst, besuche www.omi-ev.com. So, da sind wir auch schon zurück von unserer kleinen Hydration Break, wie beim Fußball bei der WM gerade parallel in Nordamerika. Hier bei E-Mobility Insights mit Christian Hochfeld, der 10-Jähriges feiert, 10 Jahre Agora-Verkehrswende. Und wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen, auch über die Elektromobilität, und uns ja jetzt eigentlich noch ein spannendes nächstes Thema vorgenommen in Sachen Transformation, wo wir vielleicht ein bisschen weniger lost sind, weil wir einen Plan haben könnten, weil wir es beim PKW schon mal gemacht haben. Und ich meine jetzt den Schwerlastverkehr, den LKW, der auch elektrisch in den Startlöchern steht. Wie groß ist deine Hoffnung, dass das hier ein bisschen, ich sag mal, wartungsfreier gelingt als beim Elektroauto?
Also die Hoffnung ist schon deshalb größer, weil wir sehen, dass die Hersteller alle selbst den Plan haben, bis 2030 großer Anteil an Elektrofahrzeugen in den Neuzulassungen, also in den Verkäufen zu haben. Das sehen wir ja immer an diesen Cleanroom-Gesprächen bei der nationalen Leitstelle, wie da die Planungen sind. Das zeigt ja, dass wir jetzt schon eigentlich wahrscheinlich ihren eigenen Planungen hinterherlaufen, weil wir bei einer Sache zu langsam sind, nämlich beim Aufbau der Ladeinfrastruktur für die LKW und insbesondere beim Anschluss der Ladeinfrastruktur in den Depots, aber auch natürlich beim Anschluss der öffentlichen Ladeinfrastruktur, insbesondere an den Autobahnen. Und ich glaube, das ist der absolute Flaschenhals. Wenn wir da schnell rein investieren und wenn wir das so schnell wie möglich gestalten, dann wird auch dieser Markt sehr, sehr schnell elektrifizieren. Und dabei spielt in meinen Augen eine Rolle, dass, du weißt, ich war viel in China und habe dort auch gerade zu Anfangszeiten der Elektromobilität auch länger gelebt. Wenn wir uns da anschauen, wie schnell gerade der Markt gerade für den Schwerlastverkehr elektrifiziert wird, durch ein sehr smartes Set an Maßnahmen sind die inzwischen bei 25-30% Anteil der Neuzulassungen elektrisch. Wenn das nicht reicht als zusätzlicher Schubser, um nochmal das Bild des 10-Meter-Turms auch zu bemühen, um dann den Sprung zu wagen und hier zu investieren, aus klimapolitischen, aus Modernisierungssicht, aus Energiesicherheitsgründen und auch aus vor allen Dingen industriepolitischen Gründen jetzt den Markthochlauf auch bei uns, für unsere Hersteller in Europa, in Deutschland schneller zu gestalten, dann weiß ich nicht, welche Gründe es noch braucht. Also ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel liegt auf dem Tisch und es geht jetzt darum, den Schlüssel ins Schloss umzudrehen und dann kann es wirklich sehr, sehr schnell gehen. Und das sollten wir uns wirklich genau auf die Fahnen schreiben, dass es diese Geschwindigkeit aber auch braucht, um industriepolitisch erfolgreich zu sein.
Also die Logistiker, die ich so gehört habe, auch gerade wieder auf der Power to Drive, haben sich informiert über Ladeinfrastruktur. Ich habe jetzt auch aus der Leitstelle gehört, dass die Entscheidung für das Lkw-Ladenetz an den Autobahnen, was dort den Zuschlag angeht, an die entsprechenden Konsortien, auch in den nächsten 2 Wochen fallen soll. Also insofern bin ich da guter Dinge, dass das wirklich sehr, sehr schnell gehen kann. Wo du aber das Beispiel China auch da nennst, da haben wir ja eigentlich eine parallele Situation. Die stehen ja hier sozusagen mit ihren Schiffen quasi im Hafen und laden günstige Elektroautos aus oder halt auch Plug-in-Hybride, wenn wir die weniger hoch bezollen. Und sie tun es aber ja auch mit elektrischen Lkw und auch da zu Preisen, wo wir hier ein bisschen mit den Ohren schlackern. Ne? Also diese Frage des Umgangs mit China, wo wir ja zugegebenermaßen als Exportnation Deutschland lange Jahre sehr gut und viel Geld und Gewinne gemacht haben mit Verbrennungstechnologie und jetzt ein bisschen ratlos vor der Elektroschwemme aus China stehen. Diesen Umgang jetzt klarzumachen, ist ja auch nochmal so ein riesen Lost-in-Transformation-Thema, oder? Was schlägst du eigentlich im Umgang mit China vor?
Das ist die Frage, was wir erreichen wollen. Und es gibt einen Punkt, vor dem ich erstmal warnen möchte, und das ist schnell oder voreilig an der Stelle und emotional zu reagieren, gerade bei solchen Begriffen wie die Elektroautoschwemme aus China, der Tsunami, der Autotsunami und die Schockwelle oder China-Schock 2.3.4.0. Weil ich glaube, dass der Anforderungen und auch der Komplexität jetzt dessen, was man zu tun ist, nicht gerecht wird. Um es kurz zu machen, das schwingt ja immer so mit, wir müssten jetzt sozusagen uns eigentlich gegen den chinesischen Markt schützen. Das heißt, weitestgehend eigentlich abschotten. Und in meinen Augen geht das aber mit den Zielen eigentlich nicht einher, die wir haben. Ich möchte aber vorher, bevor ich auf die Ziele nochmal eingehe, nochmal kurz sagen, was wir jetzt Autoschwemme oder Autotsunami aus China nennen, das bezeichnen wir ja umgekehrt als Exportweltmeisterschaft. Ne? Also, dass wir über wirklich Dekaden gerade aus Deutschland Fahrzeuge exportiert haben, dort in China mit Joint-Venture-Partnern gebaut haben, die dort gebaut worden sind. Ich habe allein mal die Gewinne überschlagen von deutschen Konzernen über die letzten Dekaden, die dann auch aus dem Land ausgeführt worden sind. Da geht es so in die Größenordnung von 100 bis 200 Milliarden Euro, die sozusagen deutsche Hersteller als Gewinn mitgenommen haben.
Ein Gewinn-Tsunami,
ja. Aber der ist scheinbar nicht gut investiert worden, um auf dem Elektromarkt auch zu verbleiben. Denn war man auf dem Verbrennermarkt noch wie Volkswagen mal lange Zeit Marktführer, dann gucken wir auf die bei der Elektromobilität drauf, dass die Marktanteile im Prozentbereich oder sogar darunter liegen. In Bezug auf die Frage, wie gehen wir jetzt mit China um, müssen wir einfach erstmal konstatieren, wir sind im Moment, wahrscheinlich in einem Peak, also an dem Höhepunkt der Verletzlichkeit und der Vulnerabilität und der Abhängigkeit von China. Und die Frage ist jetzt sozusagen die Gegenreaktion richtig zu sagen, wir versuchen unabhängig von China zu werden. Und ich glaube, das wird nicht gelingen, sondern ich glaube, die Lösung wird in irgendeiner gegenseitigen Abhängigkeit liegen. Dann kann man sich fragen, wo ist denn China abhängig? Ja, sie brauchen den europäischen Markt als Absatzmarkt. Und oder können wir davon profitieren, auch sozusagen chinesische Hersteller und chinesische Anbieter hier in Europa zu haben? Ich würde sagen, ja, wir können erstmal davon profitieren, dass der Markt schneller hochläuft. Dann werden viele sagen, ja, aber auf Kosten der deutschen Industrie. Ich würde sagen, wir sehen ja so oder so, dass wir enorme Überkapazitäten in Europa haben. Und wir wollen Arbeitsplätze sichern. Das ist das politische Ziel der Standortsicherung, auch den Arbeitsplatz und die Arbeitsplätze hier zu sichern. Dann können eigentlich so Joint Ventures, wie sie in China eigentlich über 30, 40 Jahre bestehen, hier auch in Europa helfen, um Überkapazitäten mit auszulasten und somit auch Arbeitsplätze in der Industrie zu halten, die sonst wahrscheinlich verloren gehen würden. Also die Lokalisierung von chinesischen Herstellern im europäischen Markt zu fördern, das sehe ich als absolut sinnvoll an, weil was uns wirklich nicht hilft, ist, wenn die dauerhaft importieren, egal was die importieren. Und ich glaube, jeder Versuch, das über Tarife, also über Zölle zu regeln, führt am Ende irgendwie ins Nichts, weil wir sehen ja jetzt, wie blödsinnig diese Zollpolitik ist. Wir setzen hohe Zölle auf chinesische Elektroautos. Der Ausweg ist, dass diese Fahrzeuge jetzt von chinesischen Herstellern aus Thailand importiert werden oder dass Plug-in-Hybride importiert werden oder dass Verbrenner importiert werden. Also es widerläuft eigentlich all unseren Zielen. Wir haben überhaupt nichts davon in Europa und dementsprechend glaube ich, Ansiedlung ist richtig. Die Frage ist, wie mache ich das am besten? Und da würde ich sagen, am besten darüber, dass ich den Markt in Europa attraktiv mache und dann ist all das, was ich sozusagen eigentlich auf der einen Seite verwässern, nämlich die Flottengrenzwerte und die Absicherung, die politische Absicherung und Flankierung des schnellen Markthochlaufs der Elektromobilität kontraproduktiv für Investitionen in die Elektromobilität in Europa. Und die Resilienz von China wird eigentlich dann geschaffen, wenn wir auch uns bei der Batteriewertschöpfungskette resilient machen und weniger abhängig. Das geht aber in meinen Augen und auch in den Augen vieler, sagen wir mal, Batteriechemiker und Batterieexperten eigentlich nur über Kooperationen. Die Idee, dass wir schnell marktfähig werden mit einer rein europäischen Batterie, ich glaube, die ist wirklich sehr, sehr schwer oder gar nicht zu realisieren. Und wir würden weiter zurückfallen, wenn wir uns abschotten. Das heißt, ich glaube, wir müssen bei den politischen Maßnahmen eine Balance finden zwischen fairer Wettbewerb, aber auch Kooperation mit chinesischen Akteuren. Sonst werden wir unsere politischen, aber auch unsere wirtschaftlichen und auch unsere klimapolitischen Ziele nicht erreichen. Und ganz vom chinesischen Markt sich zurückzuziehen oder den chinesischen Markt links liegen zu lassen, es wird der Markt sein, der in Zukunft wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, auch große Teile der Rolle des früheren deutschen Markts übernimmt. In China werden Autos entwickelt, produziert und exportiert, auch in andere Weltregionen. Das heißt, wenn wir früher davon geredet haben, das Weltauto kam aus Europa, wird es vielleicht so sein, dass das Weltauto der Zukunft aus China kommt, gegebenenfalls aber auch von deutschen Herstellern. Dass Volkswagen jetzt hoffentlich erfolgreich ist mit der Entwicklung von günstigen E-Autos auch in China. Und es ist vollkommen absehbar, dass diese Fahrzeuge auch in andere Teile der Welt exportiert werden und sie werden nicht mehr aus Deutschland kommen. Ein Punkt, der häufig vergessen wird, ist, dass die niedrigen Preise auf dem chinesischen Markt auch daher rühren, dass die gesamte chinesische Automobilindustrie sich eigentlich konsolidiert haben sollte schon in der Vergangenheit. Das war nicht der Fall. Aufgrund gerade der Wirtschaftskrise 2009, 2010 wurde die verzögert. Und jetzt gibt's halt so viele Hersteller aus der Zeit noch der Verbrennungsmotoren, aber auch jetzt durch neue Hersteller, also die nur Elektromobilität anbieten, dass halt der Wettbewerb tödlich ist. Man spricht ja auch von dieser Involution in China. Aber das wird auch nicht ewig so gehen. Das heißt, ich vermute, dass in 2-3 Jahren auch die Preise nicht deutlich, also nicht auf dem gleichen Niveau wie in Europa sein werden, aber sich deutlich auch abheben werden von den niedrigen Preisen, die im Moment diskutiert werden.
Also ich nehme mal mit, du rätst zu einem partnerschaftlichen Umgang mit China, mit einer Lokalisierung der Wertschöpfung, aber natürlich in Europa über Joint Ventures, wie es ja umgekehrt damals mit der Automobilindustrie in China ebenso lief. Ich will aber die letzten Minuten hier in unserem Podcast gerne mit dir noch nutzen, um nochmal in die Zukunft der Verkehrswende zu schauen. Mhm. Vielleicht der Agora, aber auch der Verkehrswende an sich. Man schaut ja gerne zurück auf 10 Jahre, aber man schaut ja vielleicht auch nach vorne. Und wenn du jetzt der EU zum Beispiel oder auch der Bundesregierung, suchst ja gerne aus, 3 Dinge ins Lastenheft schreiben könntest. Welche wären das eigentlich in Sachen Verkehrswende?
Also unser Kern bleibt die Arbeit hier in Deutschland und damit sozusagen an der Bundespolitik. Und ich glaube, das ist das, wo ich sozusagen mich auch am sichersten fühle bei dem, was zu tun ist. Ohne damit außer Acht zu lassen, dass wir viel mehr international uns anschauen müssen, was passiert, weil das haben wir auch sträflich vernachlässigt in der Vergangenheit, weil wir immer dachten, dass sozusagen angefangen vom Auto bis aber auch sozusagen von Verkehrssystemen und politischen Rahmenbedingungen wir so den Mittelpunkt der Erde darstellen. Das ist aber inzwischen längst nicht mehr der Fall. Also ich glaube, wir müssen da sehr viel demütiger werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Was im Prinzip jetzt ist, ich hatte das am Anfang gesagt, wir stehen an so einem Punkt, wo wir das Suboptimale in der Vergangenheit zumindest mal verbessert, ich will gar nicht sagen optimiert, aber verbessert haben und denken, dass wir es verbessert haben und damit aber noch mehr fast Widersprüchlichkeiten im System geschaffen haben. Und ich glaube, der größte und wichtigste Punkt wäre, sich jetzt Gedanken zu machen, wie möchte ich eigentlich das Verkehrssystem und damit auch die Verkehrswende, eigentlich meine ich damit aber das zukünftige Verkehrssystem, in Deutschland finanzieren. Weil das ist letzten Endes der Kasus Knactus. Warum brauchen wir auch den schnellen Hochlauf der Elektromobilität? Aus klimapolitischer Sicht, weil wir bei den anderen Fragen, nämlich Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, Verlagerung von Personen und Gütern auf die Schiene, also Personenverkehr und Güterverkehr auf die Schiene, einfach überhaupt keine Fortschritte machen. Wir haben letztens oder fangen jetzt an, nochmal ein neues Projekt aufzusetzen zur Finanzierung und zum Ausbau des ÖV. Da kriegen wir fast schon die Rückmeldung von vielen Unternehmen aus dem öffentlichen Verkehr so, wir wollen den Status quo halten, was wollt ihr denn über Ausbau mit uns reden? Allein dieser praktisch diese Verdruss, ja, dass man überhaupt nicht mehr in diese Richtung denkt, zeigt, dass wir ein Riesenproblem haben. Und wo ist das Riesenproblem verortet? Bei der Finanzierung. Und dementsprechend, glaube ich, brauchen wir ein Finanzsystem, was den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in den Kommunen, aber auch auf dem Land verbessert, was über, wie lange es auch dauern wird, den Ausbau der Schiene optimiert und wo wir bei der Planung des Verkehrs vorher Prioritäten setzen müssen. Also das Zusammenspiel zwischen Infrastrukturplanung und Finanzierung ist das dicke Brett, was ich der Bundesregierung auf die Fahnen schreibe beziehungsweise empfehlen muss, wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen. Weil am Ende hoffe ich so ein bisschen, dass es so ist wie bei der Rente, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen. Wir haben, glaube ich, weiß nicht wie viele Rentenkommissionen gehabt und immer auch am Suboptimalen optimiert. Und man kann jetzt wahrscheinlich diesen neuen Vorschlag der Rentenkommission auch noch kritisieren, wo man will. Aber am Ende des Tages ist es ein Systemwechsel. Zum ersten Mal sozusagen die kapitalgebundene Säule oder am Kapitalmarkt orientierte Säule der Rente. Und genauso brauchen wir ein System, was auch eine Pkw-Maut im System hat, also eine nutzungsbezogene und eine nutzungsabhängige Bezahlung von Verkehren als eine Säule des Finanzierungssystems des Verkehrs von morgen. Sonst werden wir nicht in der Lage sein, den Verkehr von morgen, also die Modernisierung unseres Verkehrssystems und die Verkehrswende zu finanzieren. Und das ist ein dickes Brett. Und es geht eben jetzt darum, umzuswitchen vom Optimieren des Suboptimalen hin zum Weg zum Optimalen, vom Suboptimalen zum Optimalen. Und das ist, glaube ich, ein großer Bruch und den braucht es jetzt parteiübergreifend und auch legislaturübergreifend. Muss es irgend sowas wie einen Infrastruktur- und Finanzierungskonsens geben? Weil wenn das sozusagen sich jeweils nach 4 Jahren spätestens wieder ändert, dann kommen wir einfach nicht weiter und dann werden wir innerhalb Europas, aber in der gesamten Welt als modernes Land abgehangen werden.
Dann kommt also nach der Rentenkommission die Verkehrswendekommission unter deiner Leitung?
Sicherlich nicht unter meiner Leitung, aber in der Hoffnung, dass sie kommt, werde ich mich gern beteiligen.
Christian, nochmal alles Gute. 10 Jahre Agora Verkehrswende, eure Jubiläumsveranstaltung erleben wir nächste Woche. Ich danke dir sehr, sehr für das intensive Gespräch und alles Gute für die nächsten 10 Jahre.
Vielen herzlichen Dank und auf weiterhin gute Partnerschaft.
10 Jahre Agora Verkehrswende zeigen, es ist viel passiert, aber die entscheidende Phase beginnt jetzt vielleicht erst. Die nächsten Jahre werden jedenfalls zeigen, ob Deutschland die Elektromobilität, den Umbau der Städte und die neue globale Industrieordnung aktiv mitgestaltet oder ob aus Lost in Transformation ein echter Standortnachteil wird. Diese Folge von E-Mobility Insights wurde Ihnen präsentiert von OMI, die Nummer 1 Ladelösung für zu Hause. Danke fürs Zuhören und bis bald, Ihr Peter Schwierz von Electrif.